Die richtigen Fragen. Der wichtigste politische Talk der Woche. Bild nimmt die Mächtigen ins Verhör und konfrontiert sie mit den Fragen und Sorgen derjenigen, die sie regieren. Ob Corona-Chaos, Impfstoffblamage, Schuldendilemma, Bürokratie oder Ungerechtigkeit. Hier werden die Probleme benannt, wie sie sind. Unsere Moderatoren Paul Ronsheimer und Kai Weise legen den Finger in die Wunde. Die brennenden Themen der Woche hören Sie in Die richtigen Fragen. Jeden Montag als Podcast. Jens Spahn, Heiko Maas, Julia Klöckner oder Markus Söder. Wir reden mit denen, die entscheiden. Folgen Sie der Sendung jetzt bei Spotify, Apple, Deezer, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Die richtigen Fragen bei Bild. Und wir alle sind entsetzt an diesem Sonntag, weil diese schrecklichen Bilder die Wahrheit zeigen in diesem Ukraine-Krieg. Eine neue Dimension dieses Krieges. Egal, was Sie jetzt gerade zu Hause machen, legen Sie das zur Seite und schauen Sie hier hin. Das sind Kriegsverbrechen in der Ukraine. Und die Welt diskutiert diese Bilder. Sie werden uns noch einmal verändern. Unseren Blick auf diesen Krieg, unseren Blick auf Putin. Wir diskutieren, wie sehr diese Bilder auch die Politik verändern werden gegenüber Russland in diesem Ukraine-Krieg. Das tun wir in dieser Runde heute Abend hier in Bild Talk, die richtigen Fragen. Das tun wir mit Erik Marquardt, Grüner Europaparlamentarier, mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, mit Thomas Kutschaty, dem stellvertretenden SPD-Chef, und Nicola Beer, der stellvertretenden Vorsitzenden des Europäischen Parlaments. Schönen guten Abend Ihnen allen. Wir schauen gemeinsam in die Straßen von Bucha. Dort spielt das heute. Dort haben diese Kriegsverbrechen stattgefunden. Schauen Sie zunächst zu Beginn dieser Sendung auf diese Bilder, die wir groß zeigen wollen, die so schrecklich sind, dass wir sie eigentlich im Fernsehen nicht zeigen und an diesem Tag aber doch hingucken müssen. Ein Mann in einen Gulli gestopft, ein Zivilist, getötet in den Straßen von Bucha. Eine Decke, die Frauen abdeckt, die darunter nackt liegen, offenbar zuvor vergewaltigt. Herr Kutschaty, beschreiben Sie einfach einmal mit Ihren Worten, was Sie dort sehen in den Straßen von Bucha.
Es fällt sehr schwer, das zu beschreiben. Es sind grausame, entsetzliche Bilder. Wenn man gefesselte Menschen sieht, tot am Straßenrand liegen, dann ist das ein entsetzliches Verbrechen, was jetzt auch harte Reaktionen zur Folge haben muss. Da darf die Welt nicht tatenlos zusehen. Das sind Kriegsverbrechen, die müssen aufgeklärt werden. Vorgänge müssen untersucht werden und müssen auch angeklagt werden.
Scheuen Sie sich, Sie waren vorher Justizminister auch, scheuen Sie sich in diesen Minuten irgendwie noch das Wort Kriegsverbrechen, das Wort Völkermord in den Mund zu nehmen?
Das sind Kriegsverbrechen, wenn Zivilisten umgebracht werden. Und so sieht es danach aus von russischen Kräften. Offensichtlich beim Rückzug in dem Bereich, dann soll das ja etwas hinterlassen. Das soll Angst machen, das soll einschüchtern. Man sieht völlig Unbeteiligte da in dieses kriegerische Geschehen mit ein. Das sind Verbrechen und die gehören aufgeklärt und auch angeklagt.
Herr Herrmann, was sind Ihre Worte zu diesen schrecklichen Bildern? Paul Ronsheimer kommt gerade von dort, auch aus dieser Stadt, und hat uns alle sprachlos gemacht sind seinen Bildern. Herrmann, versuchen Sie, Worte zu finden.
Die Bilder machen deutlich, dass es längst nicht mehr ein Krieg Soldaten gegen Soldaten ist, sondern dass hier im klaren Bruch des Kriegsvölkerrechts offensichtlich von Seiten der russischen Armee brutal auch gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen wird. Und das nicht nur als sogenannte Kollateralschäden zufällig am Rande, weil man in die falsche Richtung geschossen hat, sondern dass ganz offensichtlich, ganz gezielt auch die Zivilbevölkerung hier getroffen wird, ermordet wird, geschändet wird. Das sind wirklich unerträgliches Vorgehen. Und das muss auch die gesamte Weltöffentlichkeit zur Kenntnis nehmen. Das sind Kriegsverbrechen. Und da muss alles dafür getan werden, nicht nur Russland davon abzubringen, sondern in der Tat auch deutlich zu machen, dass solche Täter, auch wenn es irgend geht, vor ein Gericht gestellt werden müssen.
Frau Beer, Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, spricht heute von Völkermord. Er war selber dort auch vor Ort, dort in Bucha, und hat vor diesen, an diesen Leichen auf der Straße gestanden. Frau Beer, machen Sie sich das zu eigen, auch dieses Wort, Völkermord?
Ich glaube, für uns alle ist die Monstrosität dieser Taten unbegreiflich, dass dort gequält wird, gefoltert, dass Menschen hingerichtet werden, mit den Händen gefesselt, Zivilisten. Das sind schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind Kriegsverbrechen. Die müssen nicht nur jetzt durch die Dokumentation eben auch dann später eine Aburteilung durch den Internationalen Strafgerichtshof zugeführt werden. Ich glaube, das fordert auch ein Sonderkriegsverbrechertribunal, ähnlich wie wir es bei den Jugoslawienkriegen gesehen haben. Es ist unfassbar, dass die Truppen von Putin wohl aufgrund der Frustration, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können, jetzt derartig gegen friedliche Bevölkerung vorgeht, gegen Zivilisten, unerträglich. Und ja, in der Zielgerichtetheit, wie das jetzt hier erfolgt, ist es meines Erachtens auf dem Weg hin zu einem Völkermord.
Also auf dem Weg zu einem Völkermord, Frau Bär, die hier ein Tribunal fordert. Herr Marquardt, bei uns im Studio hier, wenn Sie auf diese Bilder schauen, die erste Reaktion der Europäischen Union war heute, man werde eine Untersuchung von Gräueltaten in den Kiewer Vororten, also dort in Butscha, unterstützen. Also man wird das genau überprüfen. Was gibt es noch zu überprüfen, um zum Ende zu kommen, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handelt? Also was fehlt noch, um juristisch zu prüfen?
Ja, das ist bei allen Dingen, die man vorfindet, natürlich so, dass man das noch mal kurz untersuchen kann. Aber ich glaube, dass hier die Untersuchung nicht im Vordergrund steht, denn es ist ja völlig klar, was dort passiert ist. Und das sind aus meiner Sicht Kriegsverbrechen und ich hoffe, dass die schnell auch Konsequenzen haben.
Gibt es aus Ihrer Sicht, also heute wird so oft gesagt, das ist unvorstellbar. In der Tat ist es gar nicht unvorstellbar, weil wir haben das immer wieder in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten erlebt. Wir haben das allen Dingen durch die russische Armee immer wieder erlebt, sei es in Grozny oder in Syrien. Wir haben das aber auch in Srebrenica erlebt. Und damals hat es ernste politische Konsequenzen ja gehabt, dieses Massaker, dieses Verbrechen dort in Srebrenica. Gibt es irgendeinen Unterschied noch zu Srebrenica, Herr Marquardt?
Ich will das gar nicht in der Form vergleichen. Es reicht ja, sich die Bilder anzuschauen und zu merken, dass dieser Angriffskrieg von Putin eben nicht, wie er behauptet, irgendwen befreien soll, sondern er richtet massive Gräueltaten an. Und es ist auch so, dass man dort sieht, einige behaupten ja, man müsse vielleicht sich ergeben, man müsse aufgeben, Tote verhindern. Wenn man sich ergibt, wenn man Putin einfach gewähren lässt, dann kommt es zu solchen Morden und zwar massenhaft. Und deswegen ist es ganz richtig, dass die Ukraine sich auch verteidigen kann.
Ich frage deswegen nach Srebrenica nicht, um die Gräuel zu gewichten, um zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere oder jetzt sind wir schon auf diesem Level, sondern weil Srebrenica damals bestimmte Konsequenzen hatte und vor allen Dingen der grüne Außenminister auf den Erfahrungen von Srebrenica damals, Joschka Fischer, diese Rede gehalten hat damals. Wir schauen noch mal in einen Ausschnitt von damals rein, 1999, als es um den Kosovo-Krieg und all diese Bilder dort unter anderem in Srebrenica auch ging.
Auschwitz ist unvergleichbar, aber in mir, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde.
Herr Marquardt, diese Rede ist uns allen weiterhin in den Ohren, auch wenn sie jetzt schon lange zurückliegt. Aber sie ist aktueller denn je.
Ja, das ist eine Rede, die jetzt schon länger zurückliegt. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir nicht alles in einen Topf werfen. Ich glaube schon, dass es jetzt wichtig ist, dafür zu sorgen, dass sich die Ukraine verteidigen kann. Aber es ist auch wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und nicht Hals über Kopf zum Beispiel dann in eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland zu geraten. Das kann man dann nicht mehr kontrollieren. Das kann einen Flächenbrand zur Folge haben.
Aber hier ist nichts mehr kontrolliert. Hier ist nichts mehr kontrolliert. Hier finden, wie Sie es festgestellt haben, Kriegsverbrechen statt. Und das, was wir dort heute gesehen haben, das ist ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich kein Einzelfall, sondern das war heute so, dieser Ort ist vorübergehend befreit von der russischen Armee. Das heißt, dieser Ort war in Anführungsstrichen so sicher, dass dort Journalisten jetzt hin konnten und das dokumentieren konnten. Deswegen haben wir aus diesem Ort diese Beweise.
Ja. Genau, aber wenn Sie nun versuchen, zum Beispiel herbeizureden oder zu fordern, ich weiß nicht, was da Ihre Position ist, dass man jetzt zum Beispiel mit der NATO dort eingreifen müsste, dann hat das eben Konsequenzen, die vielleicht viel mehr Leid zur Folge haben. Und deswegen denke ich, dass es richtig ist, dass man die Ukraine weiter ausstattet, um sich verteidigen zu können, dass man aber auch das mit einem kühlen Kopf machen muss.
Ich kann nicht über meine Position sprechen, möchte über Ihre Position sprechen, Herr Marquardt, Herr Kutschaty, und über dieses Nie-wieder-Krieg, was wir gerade von Joschka Fischer gehört haben und was damals die Begründung war, genau eben auch mit Waffengewalt dort, eigene Waffengewalt anzuwenden im Kosovo-Krieg. Das war das entscheidende Argument damals von Joschka Fischer. Was ist dieses Nie-wieder-Krieg, was wir uns als Deutsche so sehr auf die Fahnen geschrieben haben, wert, wenn wir diese Bilder sehen in der Ukraine?
Wir sind keine Kriegspartei in dieser Auseinandersetzung. Gleichwohl sind wir nicht unparteiisch. Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer und müssen alles tun, damit dieses Mordeln ein schnelles Ende auch tatsächlich hat. Und da muss man jetzt sorgfältig schauen, was ist der richtige Weg, das auch tatsächlich erreichen zu können. Es wird über weitere härtere Sanktionen zu sprechen sein innerhalb der EU. Das ist die westliche Antwort darauf. Und es geht natürlich auch um weitere Waffenlieferungen in die Ukraine, damit die Menschen in der Ukraine, die dortigen Soldaten, sich verteidigen können. Das ist die Antwort der westlichen Welt auf diese Gräueltaten von Putin.
Aber Herr Hamann, Frau Bär, Herr Hamann, wenn wir uns das anschauen, dann haben unsere Sanktionen ja bisher diese Kriegsverbrechen zugelassen.
Nun, zunächst mal muss man feststellen, dass jetzt die Russen hier auf dem Rückzug sind, ist das Ergebnis eines unglaublich mutigen Kampfes der Ukrainerinnen und Ukrainer, den ihnen so wahrscheinlich weder Putin noch auch viele bei uns in Europa so zugetraut hätten. Das ist wirklich unheimlich beeindruckend, wie hier die Menschen in der Ukraine um ihre Freiheit kämpfen. Und es ist wichtig, dass wir zumindest sie ordentlich ausstatten, ihnen helfen mit der Bewaffnung, mit der Munition. Und ich muss schon sagen, es ist schön, wenn man da allgemein immer drüber redet, aber es ist ja offenkundig, dass leider die Unterstützung aus der Bundesrepublik Deutschland, die von Seiten der Bundesregierung in den letzten Wochen leider schon etwas unzureichend war. Da wurde zwar viel geredet, aber bei der Frage, was hat denn die Bundesrepublik Deutschland konkret in die Ukraine geliefert, sind leider die Meldungen sehr bescheiden. Da wird dann immer alles für geheim erklärt. Aber offensichtlich sind viele andere europäische Länder wesentlich stärker in der Unterstützung für die Ukraine, als das leider die Bundesrepublik Deutschland war bislang. Aber immerhin, wenn wir uns einig sind, wir müssen die massiv unterstützen, dann ist das gut. Der Mut der Ukrainer ist sehr beachtlich. Und wenn ich nochmal sagen darf, wenn Klitschko von Völkermord spricht, dann muss man natürlich auch die spezielle Historie der Ukraine im Blick haben. Denn es hat in den 30er Jahren schon einmal die Situation gegeben, dass Stalin ganz gezielt Millionen von Ukrainern hat verhungern lassen. Und zwar ganz gezielt ihnen das Essen weggenommen hat, um die dort verhungern zu lassen. Und das sind die Erinnerungen, die die Ukrainer natürlich auch haben, wenn es jetzt um diesen Krieg seitens Russlands geht.
Ist Putin für Sie der neue Stalin?
Nun, das, was er jetzt macht, ist inzwischen ja von diesen schrecklichen Diktatoren der Vergangenheit kein großer Unterschied mehr. Wir können hier überhaupt nicht mehr erkennen, dass es sich um das Verfahren eines demokratischen Staates handelt, sondern hier wird in einer brutalen Art und Weise letztendlich wieder schlimmer als in alten Sowjetzeiten agiert. Und das ist völlig unerträglich. Und da ist es eben auch wichtig, dass jetzt wirklich die Weltgemeinschaft deutlich macht, dass sie ein solches Vorgehen auf gar keinen Fall akzeptiert. Es ist ein regionaler Krieg, aber es hat eine Bedeutung letztendlich für die gesamte Weltgemeinschaft.
Ich will noch einmal auf dieses Zitat, Frau Bär, von Joschka Fischer hinaus. Der sagt, nie wieder Krieg, und begründet damit ein Eingreifen in einen Krieg. Stehen wir nicht genau an einem solchen Punkt jetzt, dass wir hier schön im Studio, schön in Deutschland ganz locker sagen kann, das wollen wir gar nicht, aber wir schaffen es halt mit den bisherigen Mitteln ja ganz offenbar nicht, die Waffengewalt und diese Kriegsverbrechen dort zu verhindern. Also bedeutet nie wieder Krieg einfach mehr als tatenlos, mehr oder weniger tatenlos zuzuschauen, Frau Bär?
Ich denke, wir sind nicht tatenlos, aber ich glaube, wir müssen noch weitere Taten ergreifen. Wir müssen die Weltgemeinschaft, die ja eben auch schon erwähnt worden ist, noch strenger um Putin herumziehen, damit er wirklich isoliert ist. Deswegen fand ich die Ergebnisse des EU-China-Gipfels auch so enttäuschend. Ich glaube, man muss jetzt auch den Chinesen klar machen, dass sie sich entscheiden müssen, ob sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, bei aller bisherigen Nähe auch der Regime zueinander. Ich glaube, dass die Chinesen diese Gräueltaten, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, diese Kriegsverbrechen nicht mehr akzeptieren können, dass sie ihnen die Augen öffnen müssen, Putin jetzt auch eben von der anderen Seite, von der östlichen Seite her zu isolieren, sein System auszutrocknen. Ich erwarte umgehend einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Charles Michel, der Präsident des Rates, hat ja heute auch schon reagiert auf diese Gräueltaten,
ja,
hat gesagt,
das,
wir müssen jetzt noch einen Schritt weitergehen bei den Sanktionen und wir müssen noch stärker die Ukraine an dieser Stelle unterstützen.
Aber
das heißt, es geht jetzt darum, die Kriegsverbrechen zu dokumentieren, um sie schnell zu verfolgen zu können und gleichzeitig die Ukraine noch stärker dadurch zu unterstützen, dass wir direkt helfen mit finanziellen Mitteln, mit Waffen, mit humanitärer Hilfe, aber auf der anderen Seite eben auch noch stärker isolieren, also die Sanktionen noch einmal enger ziehen, mit Unterstützung auch der Länder wie China, wie Indien. Da kann sich jetzt keiner mehr rausreden.
keiner mehr rausreden. Ich will noch einmal auf diesen Punkt, Herr Marquardt, historische Verantwortung zu sprechen zu kommen. Sie haben sofort darauf sehr allergisch reagiert und haben mir unterstellt, ich würde jetzt ein Eingreifen dort herbeireden. Aber die Frage stellt sich doch auch wirklich moralisch in diesem Moment. Wir schauen hier auf diese Fotos und reden locker in Deutschland über unsere geschichtliche, moralische Verantwortung. Was ist all dieses Gerede, sage ich einmal, wert von historischer Verantwortung, wenn hier offenbar eine rote Linie noch nicht überschritten ist?
Es ist ja nicht so, dass wir nichts tun, aber man muss eben dann irgendwo auch sich anschauen, welche Sanktionen, welche Maßnahmen haben welche Konsequenzen. Und wenn es unüberschaubare Konsequenzen gibt und man eventuell mehr Leid anrichtet, als das momentan dort zu sehen ist, und es ist ja schon so schrecklich, dann muss man, glaube ich, wirklich diesen kühlen Kopf, von dem ich geredet habe, bewahren und dafür
können
sorgen,
Sie das, dass die Ukraine... Und genau das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Können Sie anhand dieser Fotos kühlen Kopf bewahren und können Sie ganz kühl sagen... Das ist nicht Leid genug, da könnte noch viel mehr Leid entstehen und deswegen machen wir nicht mehr. Ist bei uns die rote Linie noch nicht überschritten?
Nein, ich glaube, niemand sagt, dass man nicht mehr machen kann oder sollte. Ich bin auch dafür, dass man die Sanktionen deutlich verschärft. Ich glaube auch im europäischen Kontext, dass Deutschland dort keine Schlüsselfigur momentan ist bei der Härte der Sanktionen, sondern eher etwas blockiert. Und ich denke, dass wir da gemeinsam auf europäischer Ebene schnell dazu kommen sollten. Also ein Sondergipfel finde ich auch richtig, dass wir besprechen, welche zusätzlichen Sanktionen werden dort verhängt, aber auch welche militärischen Mittel braucht die Ukraine. Es fehlt ihnen ja nicht an Soldatinnen und Soldaten, sondern an Ausrüstung. Welche Mittel braucht eigentlich die Ukraine, um das Vorrücken der russischen Armee aufzuhalten und um auch eben dafür zu sorgen, dass Putin merkt, solch ein Krieg, der lohnt sich nicht nur nicht, sondern er muss dort aus der Ukraine verschwinden.
Herr Kutschaty, die zusätzliche Sanktionen, das geht bisher aus dem, was Olaf Scholz, der Bundeskanzler, jetzt auf diese Bilder gesagt hat, nicht heraus. Das liest man aus seinen Worten bisher nicht raus. Das liest man aus den Worten von Annalena Baerbock raus, der Außenministerin, und auch des Wirtschaftsministers, des grünen Vizekanzlers. Bei Olaf Scholz findet sich nicht das Wort Kriegsverbrechen in dem Statement und findet sich nicht das Wort härtere Sanktionen.
Darüber wird jetzt innerhalb der Europäischen Union zu diskutieren sein, aber ganz schnell auch die nötigen Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden. Das kann nicht ohne Konsequenzen
bleiben,
was da passiert.
Aber bitte, Herr Kutschaty, ganz kurz, Sie machen ja auch gerade Wahlkampf. Ja? Da geht es ja auch darum, klare Worte zu finden. Wir schauen auf das Schlimmste, was wir bisher in diesem Krieg gesehen haben, der sowieso schon schlimm war. Und dann reicht es meiner Ansicht nach jetzt nicht, zu sagen, wir prüfen, wir laden zu einem Sondergipfel ein, wir gucken mal, was ist Ihre Position im Moment? Reicht es an Sanktionen, was wir haben, oder muss verschärft werden?
Es sind die Sanktionen fortlaufend immer zu überprüfen. Und jetzt gerade aufgrund dieser Bilder, die wir jetzt heute hier sehen, ist das jetzt natürlich ein Zeitpunkt, wo man die Sanktionen erst recht auf den Prüfstand stellen muss. Und ich gehe davon aus, dass das auch sehr kurzfristig innerhalb der Europäischen Union geklärt wird. Und ich halte weitere Sanktionen durchaus für angemessen, genauso wie wir auch dafür sorgen müssen, dass die Soldaten in der Ukraine weitere Waffen bekommen, um sich verteidigen zu können.
Das wird doch auch bei Ihnen, auch wenn es nicht das ein Thema für die Landtagswahl eigentlich ist, wird es ja wahrscheinlich eine der häufigsten Fragen bei Ihnen auf der Straße war. Geht das nicht doch, ohne Putins Gas, ohne Putins Öl auszukommen? Vor dieser Frage stehen wir anhand dieser Bilder aufs Neue. Und Vitali Klitschko sagt ganz, ganz, ganz prägnant, ganz konkret, keinen einzigen Cent mehr für Putin. Lösen Sie das ein. Keinen Cent mehr.
Wir müssen Putin möglichst schnell treffen, aber auch wirksam treffen.
Also noch ganz viele Cents,
müssen wir,
noch ganz viele Milliarden.
Wir werden nicht von heute auf morgen aus der Gasversorgung aus Russland 1:1 aussteigen können. Das wird nicht funktionieren, ohne dass wir erhebliche Schäden bei uns auch tatsächlich haben. Und dann wären wir nicht mehr in der Lage, der Ukraine auch zu helfen, in irgendeiner Art und Weise, wenn bei uns die komplette Wirtschaft am Boden liegt.
Deswegen,
ist das alles Entscheidende jetzt. Alles zu tun, um so schnell wie möglich
vom Gas wegzukommen. Das wissen wir, das sind die Worte von vor 4 oder 5 Wochen. Würden Sie anders sprechen, wenn Chemiewaffen zum Einsatz gekommen wären? Wäre dann eine rote Linie überschritten, wo man dann doch den Gashahn abdreht? Oder was ist diese rote Linie? Oder gibt es gar keine rote Linie und Putin kann machen, was er will? Wir zahlen weiter für russisches Gas.
Ich glaube, wir sollten uns hier nicht über einzelne Angriffsarten unterhalten. Der gesamte Krieg ist ein Gräuel, ist ein grausamer als Ereignis vom ersten Toten an ist das schon ein Toter zu viel gewesen. Und deswegen muss dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden. Da ist viel Diplomatie gefordert. Da müssen wir andere große Staaten auch noch mit ins Boot nehmen, um dann auch die entsprechenden Sanktionen so wirksam werden zu lassen, dass Putin die Luft ausgeht.
Doch, ich möchte über die Dimension sprechen, weil es mittlerweile nach diesen mehr als 5 Wochen eine andere Dimension noch mal bekommen hat, dieser Krieg. Und weil man sich schon fragt, wann ist eigentlich bei Ihnen, bei der Ampelregierung, dieser Punkt erreicht, um aufs russische Gas zu verzichten? Weil im Moment ist dieser Punkt ja für Sie noch nicht erreicht.
Wir treffen Putin viel härter, wenn es uns gelingt, in den nächsten Monaten einen Weg zu finden, um dauerhaft aus dem Bezug von Energie aus Russland aussteigen zu können. Das muss das Ziel sein. 3 Monate jetzt nichts zu importieren aus Russland hilft im Ergebnis nicht viel weiter. Deswegen müssen wir jetzt schnell zu einer dauerhaften Lösung kommen, um keine Wirtschaftsbeziehungen mehr mit Russland pflegen zu müssen. Das ist das Entscheidende. Das trifft Putin auf Dauer viel härter und ist auch eine größere Bedrohung für ihn.
Frau Bär, das macht doch was, auch wie Sie als Politikerin, wie Sie, Herr Kutschaty, Sie, Herr Marquardt, Sie, Herr Herrmann, als Politiker in den Spiegel gucken müssen. Wir wissen doch alle, dass das keine unerheblichen Zahlungen sind, die an Russland weiterfließen. Jetzt können wir im Moment uns schönreden, dass das nicht sofort umgemünzt werden kann in Panzer und in Raketen. Und doch zahlen wir für dieses russische Gas und russische Öl jeden Tag weiter. Vitali Klitschko sagt, wie gesagt, ab sofort keinen Cent mehr. Man kann zu keinem anderen Schluss kommen, wenn man auf diese Bilder von Butscha kommt. Können Sie noch guten Gewissens, Frau Bär, diese Zahlungen mittragen? Können Sie noch erklären, warum wir Millionen, Milliarden Cent weiterhin nach Moskau überweisen?
Ich habe das für mich persönlich ja schon geäußert, dass ich finde, dass wir genau diese Zahlungen einstellen müssen, dass jetzt auch die nächsten Schritte der Sanktionen gegangen werden müssen. Also jetzt eben auch bei den Fragen Energie, Ölimporte stoppen, Kohl. Wir haben ja Schritte ergriffen innerhalb der Europäischen Union, Einkaufsgemeinschaften zu bilden, andere Lieferanten zu finden, Ölproduktion in anderen Staaten eben zu erhöhen. Und ja, es wird uns hart treffen, aber ich habe den Eindruck aus Gesprächen, die ich mit der Bevölkerung führe, dass hier die Menschen wesentlich weiter sind in unserer Gesellschaft, dass sie sagen, wir wollen diesem Kriegsverbrecher Putin kein Geld mehr überweisen. Und ich hoffe, dass die Äußerung von dem Ratspräsidenten Charles Michel jetzt so zu verstehen ist, dass dies in kürzester Zeit zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt wird. Wie gesagt, das Europäische Parlament, das ich auch als Vizepräsidentin vertrete, ist hier schon längst weiter und fordert dies schon seit Längerem.
Herr Herrmann, noch einmal ganz kurz und klar, gehen Sie da mit. Also Stopp sofort, auch wenn es uns gewaltige Kosten verursacht und erhebliche Probleme schafft. Das ist ja völlig klar.
Aus meiner Sicht muss eindeutig die unmittelbare Unterstützung für die Ukraine im Vordergrund stehen, weil die Soldaten Russlands stehen auf ukrainischem Boden. Ich will diese Wirtschaftssanktionen überhaupt nicht in Frage stellen, aber ich habe große Zweifel, dass sich Putin davon jedenfalls kurzfristig beeindrucken lässt. Und das Entscheidende ist, dass wir die Ukraine massiv unterstützen, mit Waffen, mit Panzern, mit Munition. Und zwar sofort, und zwar nicht darüber diskutieren, was die in 4 Wochen kriegen, die brauchen das jetzt. Es ist ein mutiges Volk, ich bin wirklich beeindruckt davon, wie die überhaupt diesen Widerstand organisieren, wie die ukrainische Armee unterwegs ist. Und die braucht jetzt sofort die Unterstützung, damit sie jetzt sich weiter wehren kann. Es ist das, meine Sachen, das Entscheidende, um die russische Armee zu stoppen.
Herr Marquardt, noch einmal zum Abschluss dieser Runde die Frage. Wir haben nochmal diese Fischer-Rede in den Ohren. Müsste eine ähnliche Baerbock oder eine ähnliche Habeck-Rede jetzt folgen und ja unter dem Einsatz der ganzen politischen Leidenschaft erklärt werden, warum wir eben auf Putins Gas verzichten, warum die Grünen, ein grüner Wirtschaftsminister, eine grüne Außenministerin jetzt auf Putins Gas verzichten, kostet das ja, was es wolle.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Ampelregierung das gerade besonders leicht macht. Aber es gibt zum Beispiel Experten, die sagen, wenn wir jetzt sofort den Gashahn abdrehen, dann sind die Folgen bei uns relativ hart. Und es kann sein, dass durch die steigende Nachfrage aus Europa, die dann mit einmal auf dem Weltmarkt auftritt, die Gaspreise so explodieren, dass Putin am Ende mehr Geld hat als vorher. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein. Ich bin aber total dabei, dass wir sagen, wir müssen jetzt so schnell wie möglich aus diesem Gas aussteigen. Und wir müssen dann eben auch die wirtschaftlichen Konsequenzen tragen. Dafür muss der Staat dann eben die Verantwortung auch übernehmen. Da muss man dann Geld bereitstellen. Dann ist eben die Schuldenbremse dieses Jahr nicht einzuhalten und im nächsten Jahr vielleicht auch nicht. Aber wir können der Ukraine nicht erklären, dass wir aufgrund wirtschaftlicher Faktoren bei uns, weil wir nicht bereit sind, den Preis zu zahlen für das,
was wir tun können. Das machen wir ja längst.
dass wir aufgrund deswegen dieser wirtschaftlichen Folgen jetzt da einfach zuschauen in der Ukraine. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in diesem Bereich deutlich schneller, deutlich weiter gehen sollten und dass wir auch im europäischen Kontext schauen sollten mit den 27 EU-Staaten, wie können wir denn dann die Folgen möglichst gering gestalten und wie können wir auch, wenn es zum Beispiel in der Industrie dann zu Einbrüchen kommt, das dann mit Geld ausgleichen. Dazu muss aber in der Ampelregierung dann auch ein Konsens da sein, dass man die Wirtschaft dann nicht alleine lässt.
Letzte Frage an den SPD-Spitzenmann Kutschaty. Was ist diese rote Linie? Das würde ich gern verstehen. Was ist die rote Linie für Putins Gas und was ist die rote Linie möglicherweise auch mit Blick auf sogar ein militärisches Eingreifen?
Ich halte ein militärisches Eingreifen der NATO für nicht angezeigt. Ich glaube, keiner möchte, Deutschland möchte die NATO in einen dritten Weltkrieg stoßen und stürzen. Und das wäre der Fall. So, das wäre tatsächlich der Fall mit verheerenden Folgen auf dem ganzen Kontinent. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Und deswegen geht es jetzt darum, Putin in die Knie zu zwingen mit den Instrumenten, die wir als friedliche westliche Welt haben. Das sind die harten Sanktionen, das sind diplomatische Maßnahmen. Und dazu müssen wir jetzt aber die gesamte Weltgemeinschaft so aufrufen, da auch mitzumachen. Ich halte auch nichts davon, jetzt über rote Linien hier zu diskutieren und Wladimir Putin jetzt sämtliche Strategien offen zu legen, die wir jetzt hier auch tatsächlich haben. Das ist zwar immer gerne und sehr schön gesagt und sehr populär auch, aber taktisch bringt das uns keinen Zentimeter weiter, wenn wir hier über rote Linien sprechen.
Das würde ihn mal einhegen. Man hat einfach den Eindruck, er kann tun und lassen, was er will. Und deswegen finden ja diese Kriegsverbrechen unteren in Butscha auch statt. Wir ziehen kurzen Strich darunter und diskutieren hier gleich über das, was uns ebenfalls in Deutschland schwer bewegt. Wir spüren ganz unmittelbar die Auswirkungen natürlich nicht nur beim Gas und bei steigenden Preisen, sondern bei mittlerweile hunderttausenden Menschen, die infolge dieses schrecklichen Krieges zu uns gekommen sind. Das gleich Thema nach einer ganz kurzen Pause hier bei Bild. Zurück bei Bild, die richtigen Fragen heute an diesem Sonntag mit Erik Marquardt, dem grünen Europaparlamentarier, mit Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister und im Moment Chef der Innenministerkonferenz, mit Thomas Kutschaty, dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und Nicola Baer, der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Noch einmal Ihnen allen schönen guten Abend. Herr Herrmann, wir stehen ja vor oder mitten in der wohl größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Sind Sie im Moment, wenn man das überhaupt so formulieren kann, zufrieden mit der Organisation, mit der Planung, mit den Regelungen dieser Flüchtlingswelle?
Zufrieden ist vielleicht zu viel gesagt, aber insgesamt schon zum einen sehr dankbar für die großartigen Leistungen vieler Ehrenamtler und Hauptamtler, die hier in den letzten Wochen dazu beigetragen haben, dass wir die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, bislang ganz überwiegend gut aufnehmen konnten. Das läuft, muss man ehrlich sagen, obwohl es in dem kurzen Zeitraum mehr sind als selbst 2015/16 am Anfang gekommen sind. Das läuft wesentlich besser. Ich kann für Bayern jedenfalls sagen, dass wir überhaupt niemanden in einem Zelt, wie wir das jetzt hier gerade sehen, unterbringen mussten. Wir haben alle im Moment unter einem in geschlossenen Häusern, manche vorübergehend für 1, 2, 3 Tage in einer Sporthalle, aber alle anderen dann in weiteren Unterkünften. Es sind insgesamt allein vom Erstzugang deutschlandweit 300.000 schon gekommen, davon 100.000 in Bayern angekommen. Und wir haben aktuell auf jeden Fall schon rund 60.000 bis 70.000 wirklich gut untergebracht. Die Hälfte vielleicht in Privatunterkünften, die anderen in solchen staatlichen oder kommunalen Unterkünften. Und das ist schon eine beachtliche Leistung innerhalb von 4 Wochen. Und ich glaube, wir müssen damit nicht zufrieden sein, aber wir können insgesamt schon dankbar dafür sein, dass wir so großartiges Engagement und eine so großartige Hilfsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung haben.
Immer wenn ich diese oder eine ähnliche Frage in den vergangenen Wochen gestellt habe, antwortet die Politik darauf, dass ehrenamtliche Engagement erstmal zu loben. Und mein Eindruck ist, dass das tatsächlich das ist, was am allerbesten funktioniert. Das, was die Bürgerinnen und Bürger hier im Land machen, wie sehr sie sich tatsächlich engagieren für die ukrainischen Flüchtlinge. Aber Registrierung hat nicht funktioniert. Man weiß gar nicht, wie viele ukrainische Flüchtlinge sich auch nur annähernd im Land aktuell aufhalten. Und die Verteilung funktioniert auch nicht.
Nun, da bin ich mit manchen Dingen in den ersten Wochen in der Tat nicht zufrieden gewesen. Wir haben das ja zum Beispiel beim Bund angemahnt, dass eine vernünftige Verteilung stattfindet. Es ist in der Tat leider so, dass zunächst die Bundesregierung, die Bundesinnenministerin persönlich, aber auch andere Mitglieder der Bundesregierung erklärt haben, man könne die gar nicht verteilen, weil die völlig frei sind. Natürlich sind das freie Menschen. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich will zu meinem Onkel nach Köln oder zu meinem Bruder nach Paris, dann dürfen die da überall frei hinreisen. Aber sobald sie staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, dann haben wir nach der deutschen Gesetzeslage sehr wohl eine Möglichkeit, die in Deutschland zu verteilen. Das hat leider ein wenig gedauert. Sie erinnern sich, dass ja auch die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Frau Giffey, nachdrücklich angemahnt hat, der Bund muss jetzt eine Verteilung vornehmen. Die können nicht alle in Berlin landen. Der Münchner Oberbürgermeister von der SPD hat gesagt, das kann nicht so sein, dass die einfach alle so in München ankommen. Die müssen verteilt werden. Also es hat 2-3 Wochen gedauert, bis man das in der Bundesregierung kapiert hat. Jetzt läuft das einigermaßen mit der Verteilung. Bei der Registrierung haben wir auch das Problem, dass hier zunächst erklärt worden ist, nein, nein, die bräuchten wir gar nicht registrieren oder es sei eine Zumutung. Ich sage ganz klar, es ist aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig, dass alle so schnell wie möglich registriert werden. Das ist zu deren eigenen Schutz notwendig. Und das sagen inzwischen auch große karitative Organisationen wie die Diakonie Deutschland. Das ist zum Schutz der Betroffenen selbst wichtig, dass sie registriert werden. Zum Beispiel, wenn es um den Themen Zwangsprostitution, Menschenhandel und dergleichen geht. Und es ist aber auch für unser aller Sicherheit notwendig, dass wir wissen, wer eigentlich in unserem Land ist und wer dann Sozialleistungen kassieren will.
Herr Kutschaty, Ihre Innenministerin und Ihre Senatoren und so weiter haben all das verhindert?
Nein, haben sie überhaupt nicht. Aber wir haben nun mal mit den Bürgerinnen und Bürgern aus der Ukraine eine andere rechtliche Situation. Sie sind EU-Bürger, sie können ohne Visum sich 90 Tage lang in der Europäischen Union aufhalten. Viele sind auch mit dem Pkw gekommen, einfach über die Grenze und da können sie nicht alles kontrollieren.
Sagt die Bundespolizei und sagt auch Joachim Herrmann.
Wenn einer im Privat-Pkw über die Grenze kommt, das kriegen sie nicht kontrolliert. Sie wollen ja nicht alle Grenzen dicht machen innerhalb der Europäischen Union. Es wird an den Außengrenzen der Europäischen Union, also an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen, genau registriert und kontrolliert. Wer kommt in die EU? Und natürlich ist die Bundespolizei in den Zügen mit unterwegs und schaut auch, wer da jetzt kommt. Und wir wissen schon sehr genau, wer da jetzt alles kommt, nämlich überwiegend Frauen mit ihren Kindern, die auch bislang zu einem großen Teil zu Familienangehörigen.
Sie sagen, Sie wissen genau, wer kommt, aber Sie haben keine Ahnung, wie viele kommen. Das sind ja so über den Daumen gepeilte Zahlen, die wir im Moment hier in Deutschland haben.
Weil natürlich jeder einreisen kann, auch innerhalb der EU sich da frei bewegen kann.
Weil Sie sagen, Sie wissen genau, wer kommt. Sie
haben keine Ahnung. Welche Leute? Wir wissen, dass es zum allergrößten Teil über die Kontrollen dann auch in den Zügen von der
Sie wissen es nur von denen, die sie registriert haben. Da können Sie sagen, wer
von
die
denen
Menschen
wissen
sind,
wir na, von denen, die wir kontrollieren können, wissen wir das auch, ja. Aber das macht es ja nicht besser, was ich jetzt gerade sage. Wir können nicht jeden automatisch.
Sie haben keine Ahnung, wer gekommen ist bisher.
Stopp. Nein, wir wissen schon von denjenigen, die gekommen sind, die sich registrieren lassen, wer das ist.
Genau, nur aber, von denen wissen Sie es. Aber Herr Herrmann, ganz kurz zum Faktencheck hier in der Sendung. Die Bundesregierung spricht von einer aktuell sehr hohen Dunkelziffer. Das heißt, bei einer Dunkelziffer weiß man ja auch, also erstmal gar nicht, wie hoch die ist. Und man weiß naturgegebenermaßen auch gar nicht, ja, wer sich dann darunter befindet. Das ist ja logisch.
Es ist in der Tat eine absolut unbefriedigende Situation. Wir haben in Bayern sehr nachdrücklich darauf gedrungen, dass die Städte und Landkreise so schnell wie möglichst viele registrieren. Möglichst alle registrieren. Wir haben aktuell nach den Meldungen unserer Städte und Landkreise in Bayern schon über 76.000 Flüchtlinge in Bayern, die hier registriert worden sind. Das Merkwürdige ist aber, dass die Bundesregierung sich, das Bundesinnenministerium, seit 3 Wochen weigert, uns die unmittelbare Auskunft aus dem Ausländerzentralregister zu geben, in dem diese Zahlen eigentlich alle eingepflegt werden sollen, die konkreten Meldungen, was auch wichtig ist, weil dann dort nämlich ein automatischer Abgleich auch mit dem Fahndungsdatenbestand von Kriminellen und dergleichen auch auf deutscher und europäischer Ebene stattfindet. Man weigert sich, uns jetzt die jeweils aktuellen Zahlen zu geben. Am Beginn, vor einem Monat, war das kein Problem, da hatten wir einfach das Interesse zu erfahren, wo sind denn die Ukrainer, die schon lange hier leben im Land, weil die dann natürlich die potenziellen Aufnehmer sein könnten für jemand, der privat unterkommen will. Da haben wir innerhalb jeweils von 48 Stunden alle aktuellen Zahlen bekommen. So war das Anfang März. Seit 3 Wochen weigert sich das Bundesinnenministerium, uns die jeweils aktuellen Zahlen zu geben, damit ich auch überprüfen kann, wie viel sind denn tatsächlich jetzt in Bayern in diesem Ausländerzentralregister. Die Bundesregierung weigert sich aus mir überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen, diese Zahlen den Ländern, wie das übrigens mehrere Länder, nicht nur Bayern.
Können Sie aufklären, Herr Kocsaty, können Sie sagen, Herr Herrmann sagt gerade, nicht nachvollziehbar für ihn. Das versuchen wir kurz aufzuklären. Können Sie antworten? Warum macht Ihre Innenministerin das nicht?
Die gesamte Registrierung wird ja jetzt aufgebaut. Es ist dieses PIC-System, das dauert leider etwas, auch mir zu lange, bis das alles mit der Registrierung und mit der Eintragung so funktioniert. Aber ich möchte an einer Stelle sagen, dass jetzt plötzlich Registrierung um aller Gewalt ganz sofort und so schnell gefordert wird, nur damit keine Sozialleistungen falsch kassiert werden. Das im Anblick dieser Bilder, die wir gerade im ersten Teil der Sendung gesehen haben, das verletzt jetzt natürlich schon. Wir haben gerade Bilder gesehen von Menschen, die brutal umgebracht worden sind. Wir erleben Menschen, die davor
aber
flüchten.
Aber das ist eine interessante
Argumentation. Wir sprechen jetzt plötzlich von Sozialbetrug hier. Also ich glaube,
es geht um die Registrierung der Menschen.
Die Menschen kommen nicht in der Absicht, hier Sozialleistungen zu kassieren betrügen.
Ich glaube, Herrn Herrmann gerade nicht verstanden, aber das ist schon ein entscheidendes Argument. Ganz kurz mit Herrn Marquardt. Ein entscheidendes Argument, ja nicht zu registrieren, war erstmal auch, damit würde man die Menschen unnötig drangsalieren. Die können sich frei bewegen, die können hier einreisen, quasi wie Touristen. Warum soll man dann kontrollieren an den Grenzen? Hat aber doch auch zur Folge, dass man den Menschen in den ersten 90 Tagen überhaupt gar nicht helfen kann, wenn man nicht weiß, dass sie hier sind.
Also erstmal muss man ja sagen, der Eindruck, der erweckt wird, dass auch von Ihnen ehrlicherweise, wir wissen gar nicht, wer kommt, das ist nicht richtig. Also es gibt europäische Fahndungsdatenbanken, natürlich müssen die Menschen, wenn sie aus der Ukraine ausreisen, erstmal aus der Ukraine ausreisen, da gibt es Checkpoints und dann auch in einen EU-Staat einreisen und dort werden sie kontrolliert, dort werden auch die Personalien kontrolliert und dann weiß man, wer in der Europäischen Union ist, das muss man dann auch nicht mit der gleichen Datenbank 2 Stunden später nochmal an der nächsten Grenze machen.
Aber wenn Sie es wissen, wie viele ukrainische Flüchtlinge sind aktuell in Deutschland?
Das ist in der Tat die Frage, die nicht gut zu beantworten ist. Aber wir wissen natürlich, und man darf jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass man irgendwie alle Sozialleistungen bekommt. Natürlich muss man sich um Sozialleistungen
hier registrieren. Ich glaube, dass die allerwenigsten bisher Sozialleistungen beziehen.
Und es ist auch so, dass wir nicht genau wissen, wie viele Urlauber jetzt gerade aus Spanien in Rumänien sind. Wir wissen nicht, wie viele Gastarbeiter aus Rumänien gerade in Deutschland sind. Das sind auch keine besonders interessanten Informationen, weil man muss, glaube ich, beim Wesentlichen bleiben. Und wenn Sie zu Recht einfordern, wir sollen mehr für die Ukraine tun, dann auch im eigenen Land und zwar in der Form, dass wir jetzt nicht mit einmal Nebelkerzen werfen und so tun, als gäbe es hier irgendein Sicherheitsrisiko. Das Sicherheitsrisiko ist in der Ukraine und wenn wir schaffen, das jetzt halbwegs unbürokratisch hinzubekommen, dass die Menschen vor diesem grausamen Krieg fliehen können, dann sind wir einen Schritt weiter.
Über ein mögliches Sicherheitsrisiko sprechen wir gleich, das habe ich aber gar nicht benannt, sondern mir ging es um die Hilfe dieser Menschen. Ganz konkret, das spielt sich auch an unseren Schulen hier in Berlin gerade ab. Man muss den Menschen so schnell wie möglich helfen und kann das aber gar nicht, weil die gar nicht festgestellt wurden, dass die überhaupt hier sind. Frau Bär, wie ist da Ihre Auffassung? Ist das Ihre Auffassung von Freiheit, dass man einmal sagt, okay, man lässt erstmal kommen, man weiß als Staat gar nicht oder in der EU gar nicht, wer sich gerade hier aufhält, wie viele ukrainische Flüchtlinge, sind es 200.000 oder sind es vielleicht schon 800.000? Ist das auch Ihre Auffassung von Freiheit?
Also aus meiner Sicht muss man erst einmal festhalten, dass ja hier eins sehr gut funktioniert hat, was wir als Instrument das erste Mal benutzt haben, dass Menschen erst einmal einreisen können, dass wir nicht irgendwie an der Grenze Menschen aufhalten, die vor Krieg, die vor Gewalt, die vor Verfolgung fliehen, sondern dass sie erst einmal einreisen können. Dann ist natürlich zu einem späteren Zeitpunkt, an der Stelle wird ja das erste Mal überprüft und da wissen Sie dann auch, wer sich insgesamt in der Europäischen Union befindet. Darauf hat der Kollege Marquardt gerade schon hingewiesen und das ist das erste Mal, dass die EU hier eben in dieser Art und Weise gemeinsam agiert. So, und jetzt geht es darum weiter, erstens zu registrieren und zweitens zu verteilen. Diese Registrierung wird ja jetzt auch im EU-Kontext abgestimmt, aufgebaut. Das heißt, dass wir auch einen Datenaustausch haben zwischen den Mitgliedstaaten, wer ist wo. Und wir machen Angebote weg von der Grenze, also aus den Anrainerstaaten, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, die alle sehr, sehr viele Flüchtlinge erst einmal aufgenommen und untergebracht haben, hin nach Deutschland, innerhalb von Deutschland, aber eben auch in andere Mitgliedstaaten bis hin in die USA. Präsident Biden hat jetzt gerade dieses Angebot gemacht. Es werden also jetzt auch schon Flüge direkt aus den Grenzländern, auch aus Moldawien eingerichtet, die eben helfen, dort vor Ort zu entlasten, die Menschen zu verteilen. gleichzeitig aber ein bisschen Rücksicht auch darauf zu nehmen, wo haben sie Verwandte, wo haben sie Bekannte, weil es eben auch große ukrainische Communities über die verschiedenen Mitgliedstaaten verteilt bekommt. Und da finde ich ganz ehrlich, sollten wir die Diskussion jetzt hier nicht zu bürokratisch führen, nicht wieder diese typisch deutsche Nabelschau, sondern wirklich pragmatisch zupacken. Und es ist doch klar, wenn ein Kind in der Schule ankommt, dass es da registriert ist oder dass es in dem Moment dann registriert wird. Auch die vielen tollen ehrenamtlichen Helfer, die wir sehen, auch die staatlichen Organisationen, die hier unterstützen, die helfen doch dann bei der Registrierung. Die meisten Ämter vor Ort haben sich doch darauf auch eingerichtet, haben entsprechende Dolmetscher vor Ort, fragen, willst du hier bleiben, willst du weiter? Was momentan ja Schwierigkeiten macht, und das kann keiner von uns zurzeit beantworten, ist, dass die Menschen selber ja gar nicht wissen, wie lange sie bleiben werden und überhaupt wollen. Die meisten wollten von der Grenze
schon möglichst nicht allzu weit weg, weil sie sagen, ich will ja
wieder zurückgehen, sobald der Krieg vorbei ist. Nein, aber ich glaube, das ist jetzt hier momentan der Lage nicht angemessen, der wir da gerade alle miteinander in der Europäischen Union, wie ich finde, sehr tatkräftig begegnen. Und das sollten wir doch dann auch gerade angesichts dieser monströsen Bilder aus der Ukraine stärker betonen, als ob jetzt hier der letzte Datenabgleich irgendwo nicht funktioniert hat.
Herr Herrmann, ist das so? Herr Marquardt hat Ihnen gerade gesagt, Mensch, also wie können Sie angesichts dieser Bilder, die wir vor allen Dingen von heute empfangen, dort aus Butscha, vor Sozialmissbrauch warnen? Das war die Frage von Herrn Marquardt. Gebe ich nochmal Ihnen zur Antwort weiter.
Das Problem ist doch ein ganz anderes. Offensichtlich hat Herr Kutschaty von dem, was Realität in der Bundesrepublik Deutschland ist, im Moment in solchen Dingen offensichtlich ziemlich wenig Ahnung. Die Realität ist, dass es in der Vergangenheit ja sogar Situationen gegeben hat, wo deutsche Bundesbürger kriminell sich vorgegeben haben, Asylbewerber zu sein, um Geld zu kassieren. Auch solche Fälle gibt es. Wir haben inzwischen die ersten Fälle, wo jemand mit gefälschten ukrainischen Pässen unterwegs ist und dergleichen. Das muss doch kontrolliert werden. Es wird doch keinem einzigen ukrainischen Flüchtling verwehrt, in unser Land zu kommen. Das ist ein übrigens gut organisiertes Land, die Ukraine. Das ist nicht wie ein Flüchtlinge aus dem mittleren Afrika oder aus Afghanistan.
Aber dieser Missbrauch, über den müssen wir sprechen. Der ist ein
Staatswesen gewohnt. Ich habe keinen einzigen ukrainischen Flüchtling in Bayern erlebt, der ein Problem damit hatte, dass er sich entsprechend registrieren lassen soll, dass er seinen Pass vorlegt oder dergleichen. Die Menschen selbst haben überhaupt keine Probleme. Es ist ein Problem der Politik, wenn zum Beispiel in Berlin die dafür zuständige Sozialsenatorin erklärt hat, ihr Amt sei jetzt völlig überlastet. Dann wurde ihr angeboten, dass die Polizei hilft bei der Registrierung. Dann hat Katja Kipping von der Linkspartei erklärt, das sei ihren Flüchtlingen nicht zuzumuten, dass sie von der Polizei entsprechend registriert werden. Was ist das für ein Staatsverständnis? Was ist das für ein Polizeiverständnis?
Herr Marquardt, Sie haben gerade gelacht, als Herr Herrmann diese Beispiele
das
von
Problem
Missbrauch
liegt
dort
Teil
aufgezählt
deutscher
hat.
Politik.
Herr Marquardt.
Nein, ich finde einfach ganz generell, wir müssen uns auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also wir können uns auch, wir sitzen ja hier in der Bild-Zeitung, mal an die eigene Nase fassen, wie wurde eigentlich in den letzten Jahren berichtet, welche Schwerpunkte wurden gesetzt. Und da gibt es zum Beispiel Studien, dass 79% der Berichterstattung über Zuwanderung negativ ist, ja, und in der Bild-Zeitung. Dass es aber auch so ist, dass zum Beispiel über Straftaten von Asylsuchenden, von Geflüchteten 30 Mal häufiger in der Zeitung berichtet wird, als es ihrem statistischen Anteil entspricht an der Kriminalstatistik. Und diese Zahlen kann man ja dann auf sich wirken lassen. Was dabei am Ende, glaube ich, rauskommt, ist, dass man natürlich über Einzelfälle reden kann, dass man gucken kann, wie kann man die aufarbeiten. Aber man muss auch den Blick fürs Ganze mal wieder haben. Wir haben jetzt eine unglaubliche Situation in der Ukraine. Wir haben aber in der Europäischen Union auch eine Situation, in der wir wirklich mehrere Millionen Menschen kurzfristig aufnehmen müssen und das auch können. Man hat in den vergangenen Jahren den Eindruck erweckt, das Boot ist voll. Ich saß hier im November, wo Sie, glaube ich, gesagt haben, eine neue Flüchtlingskrise, über 1000 am Tag aus Belarus und so weiter. Da wird manchmal so eine Krise herbeigeredet, die wir, glaube ich, simuliert haben in den letzten Jahren. Wir haben viele Möglichkeiten. Jetzt muss man sich mit der neuen Situation abfinden. Leider, und das ist bei Joachim Herrmann ja auch so, dass die CDU/CSU lange in der Regierung war, leider haben wir nicht die Strukturen, um sehr schnell auf solche großen Flüchtlingszahlen reagieren zu können. Das muss man jetzt eben nacharbeiten. Aber da, finde ich, ist jetzt so ein parteipolitisches Ping-Pong, was sagt Katja Kipping, wer sagt wie, wo, was, nicht so richtig wichtig. Joachim Herrmann hat, glaube ich, in Bayern genug zu tun und ich wünsche ihm dabei viel Erfolg. Und ich hoffe auch, dass in Berlin das bald dann gut läuft.
Ich staune gerade, wie Sie darauf reagieren. Wir saßen tatsächlich zuletzt Ende vergangenen Jahres hier. Wir hatten in diesen Tagen, als wir damals zusammensaßen, tatsächlich eine massive Flüchtlingskrise. Die hat sich vor allen Dingen dadurch ausgedrückt, dass da tatsächlich Tausende am Zaun zur EU standen. konnten und dass sich an diesem Zaun ein wahres Drama abgespielt hat. Ja. Das haben die Bilder von damals ja auch transportiert. Und wir haben damals ganz sachlich darüber diskutiert, wie die EU handeln muss. Und sie hat infolgedessen ja auch gehandelt dort an diesem Zaun von Polen nach Belarus damals. Hm? Sie haben uns vorgeworfen, Probleme zu benennen in diesen Flüchtlingskrisen seit 2015.
Das habe ich Ihnen nicht vorgeworfen. Ich habe vorgeworfen, dass Sie die
Aufgabe
Probleme
des Journalismus
sehr laut
wird es weiter bleiben,
und die Vorteile,
immer Missstände,
die
immer Missstände ja, auch zu benennen.
Aber dann,
und ist es die Frage, das ging übrigens gerade von Bayerns ja, Innenminister aus und nicht von der bösen Bild-Zeitung. Bayerns Innenminister hat gerade gesagt, und das lassen Sie uns das ganz nüchtern hier analysieren oder ja, diskutieren, ob das der Fall ist, dass es massenhaft bereits, nicht nur in Einzelfällen, einen Missbrauch gibt von Menschen, die diese Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine für ihre Zwecke ausnutzen, illegal ausnutzen. Das war ein Vorwurf gerade von Bayerns Innenminister, Herr Kutschaty. Ist das Ihr Eindruck in Nordrhein-Westfalen aktuell?
Also ich bin erstmal ziemlich entsetzt von der Äußerung von Herrn Herrmann. Wir sehen diese grausamen Bilder und er spricht jetzt als erstes hier von Missbrauch und Sozialmissbrauch, ist ja auch vorhin von ihm genannt worden. Ich will es nochmal sagen, ohne Registrierung gibt es auch keine Sozialleistung. Was soll da missbraucht werden? Also das geht ja hinten und vorne nicht auf, was der Kollege Herrmann da gerade gesagt hat. Wenn man registriert ist, muss man auch genau sagen, wo man herkommt, wer man ist. Und dann ist es auch völlig richtig, dass man Anspruch auf die entsprechenden Leistungen hat, auf Unterkunft, die Kinder in die Schule gehen können oder in die Kita. Das wollen wir alles auch organisieren.
Und deswegen wollen wir organisieren, ist ein starkes Wort nach so vielen Wochen. Wir machen einmal den Praxistest bei Ihnen im Land und wir gehen zu Erik Lierenfeld, dem Bürgermeister von Dormagen. Ich grüße Sie herzlich, Herr Dormagen, sei schon Herr Lierenfeld. Wir haben vor 3 Wochen miteinander gesprochen und da waren Sie schon mittendrin in Ihrem Flüchtlingsengagement dort in Dormagen. Sie haben sehr früh damit angefangen. Sie haben uns damals berichtet, dass Ihnen am Rosenmontag klar wurde, was das bedeutet, auch für Ihre Stadt, aber für ganz Deutschland. Das haben Sie mit Ihrer Frau erstmal besprochen und dann haben Sie einen Krisenstab dort eingerichtet und ganz konkret angepackt. Sie haben hunderte Flüchtlinge dort sehr schnell aufgenommen und versorgt und Sie haben gesagt, Mensch, ich fühle mich alleingelassen. Hat sich das geändert?
Ja, erstmal schönen guten Abend zusammen. Also so richtig geändert hat sich es nicht, außer dass die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, sich nochmal weiter erhöht hat. Inzwischen haben wir deutlich über 600 Menschen allein in Dormagen untergebracht, davon 2/3 privat untergebracht. Da bin ich sehr dankbar, dass es da viele Menschen gibt, die da die Bereitschaft haben, auch die Ehrenamtler, die uns da unterstützt haben. Aber leider gibt es immer noch, insbesondere von unserem Land, keine klare Aussage, was die Finanzierung angeht. Und da bin ich leider ein gebranntes Kind, weil ich bin schon ein bisschen länger Bürgermeister. Und zuletzt bei der letzten Flüchtlingskrise ist es auch, die Kosten werden erstattet. Am Ende sind wir sehr viel Geld übrig oder auf sehr viel Geld hängen geblieben. Ich will das einfach mal vergleichen. Wir haben dann darüber gesprochen, dass allein die Gelder, die uns nicht weitergereicht worden sind, für die Menschen, die geduldet sind, uns allein in der Stadt Dormagen knapp 1,5 Millionen Euro gekostet hat, die wir selber aus dem städtischen Haushalt finanzieren mussten. Das ist quasi meine Musikschule und meine Stadtbibliothek, die die Jahreskosten haben. Und das ist leider immer noch so der Punkt, dass wir da wenig Unterstützung haben. Da würde ich mir auch wünschen, dass den Worten Taten folgen. Es ist die Rede gewesen von, dass man jetzt einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse aufsetzt. Auch davon haben wir noch nichts mitbekommen. Wir wünschen uns, dass wir bei der Beschaffung von Dingen unterstützt werden. Auch da gibt es bisher nicht viel mehr, außer ein paar Worthülsen. Das muss man leider sehr deutlich so sagen.
Frau Beer, Ihre Farbe stellt den Bundesfinanzminister. Können Sie versuchen, Herrn Lierenfeld eine Antwort zu geben? Warum dauert sowas so lange? Das heißt, man bestraft noch diejenigen, die sich engagieren, die sofort, und so war es bei Herrn Lierenfeld in Dormagen, der war noch gar nicht genötigt dazu, der hat wirklich den Finger gehoben und hat in dem Moment entschieden, wir werden aktiv in unserer Stadt und es sind vor allen Dingen beeinträchtigte Menschen, die er aufgenommen hat bei sich in Dormagen. Also eine ganz besondere Aufgabe. Warum wird er dann allein gelassen? Warum hat der Finanzminister gemeinsam mit den Ländern das nicht längst abgeräumt und seine Finanzierungsfrage geklärt?
Also das ist genau das, was ja vor Ort wir an vielen Stellen beobachten, dass die Menschen einfach zupacken, dass einfach geholfen wird über die Kommunen, aber auch sehr viel ehrenamtlich. Und es ist ja jetzt auch die entsprechenden dann nachlaufenden Finanzierungen sind geklärt worden. Wir haben von der Europäischen Union aus klar gemacht, dass sämtliche Regionalisierungs- und Kohäsionsmittel genutzt werden können, ob das der Europäische Sozialfonds ist, ob das die Regionalmittel sind, sämtliche Fonds eben entsprechend genutzt werden können, dass sie vor Ort nicht mehr kofinanziert finanziert werden müssen. Und der Bund ist mit den Ländern ja darüber übereingekommen, hier auch entsprechend mit zu unterstützen. Das wird jetzt über die Länder entsprechend ausgeschüttet. Also deswegen, klar, das Anpacken ist sofort notwendig. Die Finanzierung kommt dann hinterher. Aber diese zusätzlichen Mittel werden entsprechend auch der Gravität der Situation
dann eben entsprechend. Kommt dann hinterher, das ist ja schön und gut. Das sind jetzt Wochen mittlerweile. Wie gesagt, wir hatten uns zuletzt vor 3 Wochen hier gesprochen mit Herrn Lierenfeld. Da hat er das schon massiv kritisiert, konnte nicht verstehen, wie er auf all dem Geld so lange sitzen bleiben kann, überhaupt, wie er so lange alleingelassen werden kann damit. Herr Herrmann, können Sie das einmal erklären, wie sowas so lange liegen kann? Und Frau Bär sagt jetzt, er erklärt sich schon alles in den nächsten Tagen. Realität ist doch, die Ministerpräsidentenkonferenz hat das im ersten Anlauf nicht abgeräumt. Das dauert jetzt nochmal bis Donnerstag, da versucht man diesen Zoff irgendwie zu klären.
In der Tat, das ist absolut unbefriedigend. Ich kann den Bürgermeister da auch sehr gut verstehen. Wir haben in Bayern schon seit etlichen Jahren die Regelung, dass es die pauschale Zusage des Freistaats gegenüber allen Kommunen in Bayern gibt, dass auf jeden Fall der Freistaat denen die Kosten erstattet, sodass das Restrisiko, wie viel kriegen wir am Schluss vom Bund, allein der Freistaat trägt. In anderen Bundesländern ist das aber anders. Da haben jetzt in der Tat die Kommunen im Moment das Risiko, dass sie immer noch nicht wissen, wie viel sie dann eigentlich
aufgrund
der Bundesentscheidungen bekommen. Und das ist das Unbefriedigende, dass in der Tat zwar bei allen anderen Dingen gesagt wird, ja, da sind wir schon so weit und wir sind schnell vorangekommen und es muss schnell geholfen werden. Aber bei der Frage, wie viel ist der Bund bereit zu zahlen, er könnte ja zum Beispiel einfach sagen, die Regelungen der letzten 3 Jahre werden einfach zu 100% fortgesetzt. Da werden, glaube ich, hier alle Länder damit einverstanden.
Die sogenannte Flüchtlingspauschale.
Das ist gerade der Punkt, dass der Bundesfinanzminister und der Bundeskanzler nicht bereit ist, einfach zu sagen, die Leistungen des Bundes wie in den letzten 3 Jahren werden fortgesetzt. Leider. Und darüber streitet man sich immer
noch. Herr Kutschaty nickt. Das heißt, Sie sind genauso unzufrieden mit dem Finanzminister und Ihrem Bundeskanzler.
Nein, ich kann Herrn Herrmann nur unterstützen bei der Aussage, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung ihre Kommunen nicht ausreichend absichert. Das, was Herr Herrmann für Bayern macht als Landesregierung, zu sagen den Kommunen, wir deckeln das, wir greifen das auf, wir sorgen dafür, dass ihr nicht sitzen bleibt auf den Kosten. Genau das erwarte ich auch von einer nordrhein-westfälischen Landesregierung. Genauso wie die nordrhein-westfälische Landesregierung auch mehr unterstützen muss mit mehr Erstaufnahmeeinrichtungen über
Landes. Schuld sind immer die anderen, vielleicht könnten Sie das mit Ihrem Bundeskanzler.
Ich greife ja nur das auf, was Herr Herrmann mal sagt. Ich freue mich ja, wenn ich ihn mal unterstützen kann bei einer Aussage. Da ist tatsächlich ein Defizit in Nordrhein-Westfalen. Die Ministerpräsidentin und Präsidenten kommen am Donnerstag dieser Woche nochmal zusammen.
Was sind die konkreten Forderungen?
Da geht es darum, die Finanzierung so sicherzustellen, dass die Kommunen nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Der Bund hat bereits angekündigt, die Kommunen finanziell schadlos zu halten in dem Bereich. Das muss über die Länder verteilt werden, weil die Rechtsbeziehungen laufen immer vom Bund über Land zur Kommune. Das geht nicht direkt. Und deswegen ist es wichtig, dass aber auch die Länder jeweils 1:1 die Gelder vom Bund weitergeben an die Kommunen. Da hat Herr Lierenfeld auch völlig recht. Da ist noch ein offener Deckel von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gegenüber den Kommunen in Nordrhein-Westfalen aus vergangener
Zeit. Ein offener Deckel, sagt Herr Kutschaty, bei Ihnen riesiger offener Betrag. Wenn wir das jetzt hören und sortieren, noch einmal Licht ins Dunkel, Herr Lierenfeld, was kommt konkret, was muss konkret auf den Tisch, was muss konkret gelöst werden für Sie bei dieser Bund-Länder-Konferenz, wo es dann ums Geld, um die Kohle geht?
Ja, also es muss klar sein, dass wir in den Kommunen wirklich nicht auf dem Geld hängen bleiben, dass kein Geld unterwegs verloren geht, weil das war tatsächlich auch 2018 schon so, dass der Bund Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat und dann hat das Land gesagt, naja, wir hatten ja selber auch Aufwände und die sind dann da hängen geblieben. Das halte ich für ein Problem. Mir ist wichtig, dass wir nicht nachher drüber diskutieren, über Pauschalen sprechen. Ja, also in Nordrhein-Westfalen kriegen Sie im Moment 10.500 Euro pro Jahr für einen Menschen, den Sie unterbringen. Sie müssen sich ja jetzt vorstellen, wenn ich jetzt nur Feldbetten nebeneinander hinstelle, ja, wie wir das am Anfang auch hatten, dann kriege ich das hin mit 10.500 Euro. Wenn ich den Menschen aber ein bisschen Privatsphäre schaffe, ja, wir haben wirklich kleine Räume gebaut, auch in Turnhallen, ja, sodass die Menschen die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, gerade weil wir eben hier viele, eigentlich nur Mütter mit Kindern haben. Wenn wir dann nachher das Problem haben, dass wir dann auf Geld sitzen bleiben, das darf nicht sein. Das heißt, es muss klar sein, dass wirklich die Kosten, die uns entstanden sind, übernommen werden. Denn ich sage das nochmal deutlich, Bund und Länder haben hier schon Millionen und Abermillionen gespart durch die vielen, vielen ehrenamtlichen Menschen vor Ort. Wir haben hier Gruppen gehabt, die haben tausende von Stunden ehrenamtlich gearbeitet. Mhm. Wir haben viele Firmen gehabt, die uns Material gespendet haben. Also das heißt, man braucht nicht die Befürchtung haben, dass irgendwo in den Kommunen zu viel Geld ausgegeben wird. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich bitte darum, dass die Länder nochmal deutlich machen, dass sie uns auch direkt unterstützen, indem sie uns bei der Beschaffung helfen, weil es kann ja nicht sein, dass 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen jetzt selber gucken müssen, wo sie irgendwelche Duschcontainer oder Ähnliches herbekommen. Das muss doch irgendwo mal zentral durchs Land gesteuert werden.
Also klare Forderungen, klare, konkrete Forderungen aus Dormagen dort. Herzlichen Dank, Herr Lierenfeld. Das nehmen Herr Kutschaty, das nimmt Herr Marquardt, das nimmt auch Frau Bär über Herrn Lindner und das nimmt vor allen Dingen Joachim Herrmann mit über Markus Söder. Danke Ihnen dafür. Letzte Frage hier im Studio, auch an Sie, Herr Marquardt. Meine Erfahrung ist, bei all denen, die zu uns gekommen sind, man hört immer wieder, natürlich wollen die so schnell wie möglich zurück. Aktuell für Schulkinder bedeutet das ganz oft, sie versuchen auch im Moment, sich noch ja die Bildung aus der Heimat zu holen, über Videocalls und so weiter. Wie soll man aktuell mit den Kindern vor allen Dingen umgehen? Sollen die so schnell wie möglich in die Schule gehen, so schnell wie möglich Deutsch lernen? Oder soll man denen die Möglichkeit geben, was vor allen Dingen Wladimir Klitschko hier im Studio gesagt hat, so schnell wie möglich zurückkehren zu können zu ihren Vätern?
Ich glaube, dass es grundsätzlich jetzt nicht darum gehen kann, dass man in 3 Wochen mit der Situation jetzt beim PISA-Test gut abschneidet und alle ganz viel lernen. Aber wir müssen natürlich schauen, das sind vor allem alleinerziehende Mütter, die Väter sind in der Ukraine und die Kinder müssen natürlich einen Alltag haben. Wenn sie dabei noch Deutsch lernen, das ist super, wenn sie dann in der Schule vielleicht auch sind und die Mütter sich mal einfach auch mit anderen Sachen beschäftigen können als mit der Kinderbetreuung den ganzen Tag. Da darf man jetzt nicht auf die Bremse bei der Integration drücken, weil wir uns alle zusammen wünschen, dass die Menschen schnell zurückkommen können, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch damit man eben keine ja so traumatischen Erfahrungen hier hat, dass man möglichst viel verarbeiten kann, dass man sich auch mal ablenken kann, dass man eben schnellstmöglich die Angebote nutzen kann, aber sei es Schule oder Arbeitsmarkt.
Sind, das ist ja eine ganz wichtige Frage, wenn wir auf das Ziel gucken und wenn wir realistisch sind, vor allen Dingen, wenn wir die Bilder aus der Ukraine sehen, von dieser massiven Zerstörung, auch von der Traumatisierung dieser Menschen, ist es überhaupt realistisch, dass diese Menschen zurückkehren werden oder werden wir uns darauf einstellen, dass das alles Menschen sind, die jetzt gekommen sind, auch wenn sie es erstmal nicht wollen, um zu bleiben?
Ich wünsche mir, dass die Menschen schnell zurück können, natürlich. Aber wir haben auch in Syrien beispielsweise gesehen, ab 2011, wie man am Anfang dachte, ja, irgendwie wird der Krieg schon schnell vorbeigehen, dann werde ich jetzt in Jordanien, Libanon, Türkei vielleicht erstmal in einem Zeltlager unterkommen. Aber irgendwann geht es schon vorbei und ich gehe zurück. Und jetzt sind wir eben 11 Jahre danach immer noch in einer Situation, wo man nicht nach Syrien zurückgehen kann. Ich hoffe, das wird mit der Ukraine nicht so sein, insbesondere weil der Präsident ja auch demokratisch gewählt ist, die Regierung demokratisch gewählt ist und nicht das eigene Volk ins Zielfernrohr nimmt. Deswegen glaube ich, dass es da natürlich Möglichkeiten gibt und dass auch der Krieg schneller vorbei ist. Aber ich glaube, man sollte einfach damit rechnen, dass man eben nicht immer glauben kann, morgen wird es schon irgendwie besser werden.
Sondern, dass man realistisch darauf blickt, ganz schnell Versuch ja oder nein. Wladimir Klitschko, der hier auf dem Stuhl saß vergangene Woche, der gesagt hat, die wollen nur nach Hause. Ist das realistisch, dass sie schnell nach Hause kommen, ja oder nein?
Ich befürchte nicht, wenn ich mir die Bilder anschaue, wird das länger dauern. Ich wünsche es allen allerdings, dass sie schnell zu ihren Familien zurück können.
Herr Herrmann, ist das realistisch, ein ganz schnelles Nachhausekommen all dieser Millionen Flüchtlinge, ja oder nein?
Wir dürfen diesen Flüchtlingen jedenfalls die Hoffnung darauf nicht nehmen, aber wir müssen ihnen gleichzeitig eine optimale Integration in unserem Land anbieten.
Frau Bär, ja oder nein?
Nein, es wird länger dauern, als Sie denken, aber deswegen müssen wir beides anbieten, sowohl Beschulung vor Ort als auch digitale Möglichkeiten nach Hause. Und das sehe ich in vielen Schulen. Wir Braven dürfen hier keine verlorene Generation entstehen lassen.
Danke herzlich für diese Runde. Bild die richtigen Fragen am Sonntagabend. Danke, Herr Lierenfeld, danke, Herr Marquardt, Herr Herrmann, Frau Bär und Herr Kutschaty.